Ich freue mich heute Morgen hier wieder in Wuppertal mal sein zu dürfen. Wir wollen Gottes Wort gemeinsam betrachten und ich habe heute ein Thema ausgesucht, das für die Menschheit seit jeher ein ganz, ganz zentrales, ein ganz wichtiges Thema ist. Was ist das wichtigste Gesetz in unserem Land? Unsere Landesverfassung, das Grundgesetz, ja. Da stehen nämlich ganz wichtige Vorschriften und in diesem Gesetz gibt es nochmal einen ganz wichtigen Teil, die ersten 20 Artikel, das sind die Grundrechte der deutschen Bürger und teilweise auch der Bürger, die in diesem Staat von außerhalb leben. Der Großteil dieser Grundrechte sind die Freiheitsrechte. Freiheitsrechte, das ist dem Menschen wichtig, schon seit er existiert und wir haben das in unserer Verfassung auch in unser Gesetz festgelegt. Ich wollte heute nicht über das Grundgesetz sprechen. Aber das steckt in den Menschen drin, das ist ein Streben, der Drang nach Freiheit. Das merkt man schon bei den Kindern, wie groß deren Freiheitsdrang ist. Wenn man das so sieht, wie die hin und her laufen, können nicht so lange sitzen. Und das ist im Menschen natürlich vorhanden, von Gott gegeben. Unfreiheit ist allerdings trotzdem dem Menschen geläufiger als Freiheit. Viel geläufiger. Ich denke da an die Sklaverei, an die Leibeigenschaft, an den Kommunismus, das ist noch gar nicht so lange her. Und den gibt es ja teilweise auch noch. Aber auch, ich denke auch an Dinge, an die man vielleicht nicht so vordergründig denkt. An Unterdrückung von Personen innerhalb der Familie, in einer Ehe. Frauen und Kinder werden unterdrückt. Oder im Extremfalle ganze Gruppen, ganze Völker sogar. Aber die Bibel spricht eine Unfreiheit an, die noch viel gravierender ist. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, die Verse 31 bis 36. Johannes 8, 31 bis 36. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn aber bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Hier geht es um das Thema Sklaverei. Ich hatte es gerade schon angeschnitten. Ein erbärmliches Thema unserer Menschheitsgeschichte. Aber wir denken dann vielleicht auch gleich, wenn wir Sklaverei hören, ja, das sind so geschichtliche Themen. Und die Juden sagten auch, das ist doch kein Thema für uns, wir sind frei, wir sind doch Abrahams Kinder. Und auch für uns mag das so sein, dass wir sagen, ist doch kein Thema. Da sieht man wieder, dass die Bibel so ein ganz altes Buch ist, ne? Sie spricht von dieser Sklaverei, das ist ja ellenlange hinter uns. Mir ist noch kein Sklave hier in Deutschland über den Weg gelaufen, Ihnen? Ich habe mal so die Kinder gefragt, wie sehen so Sklaven eigentlich aus? Wie stellt ihr euch die vor? Und die haben schon sehr gut gesagt, die haben Ketten. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig. So Sklaven, die haben Ketten. Ne? So ein Zeichen für ihre Unfreiheit. Und dann müssen die auch so schwer schuften und so. Ja? Also das sind so Sachen, die man sich so gemeinhin vorstellt. Immer schwer arbeiten, schuften. Und die Sklaverei heute, die bei uns in unserem Land, auf unserer ganzen schönen Erde existiert, die sieht nur ein bisschen anders aus. Aber die gibt's heute noch. Die Ketten sind meist unsichtbar. Die sieht man nicht so. Wenn zum Beispiel Ehepartner, Kinder, Arbeitskollegen, Arbeitnehmer unterdrückt werden. Das ist vielleicht noch harmlos. Ich denke mal an die vielen Sklaven der Sucht. Sklaven des Alkohols, Sklaven der Drogen. Sklaven des Nikotins. Denn Sucht lässt ja keine Entscheidungsfreiheit mehr zu. Die Sucht bestimmt ja dann. Ich hatte das damals, als ich in Neubrandenburg unterrichtet habe, sehr schnell gemerkt. Die Leute, die dringend in die Pause mussten und rauchen, die haben dann immer so, kurz vor der Pause haben sie immer auf die Uhr gezeigt, so. Und dann fing, wenn dann das nicht half, dann wurde immer auf den Tisch geklopft mit der Dozent. Ja, merkte, jetzt ist bald Pause. Nicht zu spät aufhören. Oft sah man dann auch, dass eben eine gewisse Nervosität aufkam, so vom Körper her. Und da muss man sich mal vorstellen, vor einiger Zeit, vielleicht sind es 20 Jahre her, ich weiß nicht, wie lange diese Werbung noch existiert hat, es gab eine Werbung für Zigaretten, für die Marke Marlboro, und das hieß, das ist der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Welch ein Wahn, welch ein Hohn. Das, was unfrei macht, wird hier als Freiheit bezeichnet. Ja, da reitet dann so ein Cowboy der untergehenden Sonne entgegen. Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer ist in Wirklichkeit der Geschmack der reinsten Unfreiheit, der Geschmack der Sklaverei. Da waren teilweise die Sklaven von früher ja noch besser dran, denn wenn die einen guten Herrn hatten, der wollte die ja erhalten. Und wenn er gut mit denen umgegangen ist, konnte es sein, dass so ein Sklave es ganz gut hatte. Dass vielleicht manch ein Sklave sogar gesagt hat, ich will gar nicht frei sein. Da geht es mir nachher noch dreckiger. Ich will bei meinem Herrn bleiben. Die Sucht, die macht kaputt. Das ist ein Herr, der ist erbarmungslos. Aber es geht noch schlimmer. Der Herr spricht hier in unserem Text, im Johannesevangelium, von der Sklaverei der Sünde. Das ist auch eine Sklaverei, die kaputt macht. Aber noch schlimmer, weil die macht nämlich für ewig kaputt. Römer 6, Vers 23 kennen wir. Ne? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gemeint ist aber hier nicht, dass wir alle als Menschen mal sterben müssen, sondern es geht um den zweiten Tod. Um den ewigen Tod, um die ewige Gottesferne. Und da sehen wir, dass das die schlimmste Form der Sklaverei ist, die der Herr uns hier aufzeigt. Das Ziel des Lebens ist verfehlt. Sünde kommt ja vom Urtext her, vom Begriff, griechischen Begriff Hamartia, das ist ein Wert, der gemessen wurde, um wie viel ein Ziel verfehlt wurde. Hamartia. Das Ziel verfehlt. Und jeder ist betroffen, es kann sich überhaupt gar keiner rausschleichen. Alle Menschen sind betroffen, steht ja auch im Römerbrief. Römer 3, Vers 23. Es gibt keinen, der sich da raushalten kann. Aber der Herr stellt auch diesem extremen Begriff der Versklavung eine extreme Freiheit gegenüber. Extreme Versklavung auf der anderen Seite, extreme Freiheit auf der anderen Seite. Und das ist die Freiheit, die der Sohn schenkt. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich oder wahrhaftig frei sein. In Wahrheit frei sein. Das ist die wirkliche Freiheit. Eine Freiheit, die nicht jetzt bedeutet, dass ich irgendwie im freien Fall mich befinde. Vom Flugzeug abgesprungen und bin dann im freien Fall. Das muss ja auch eine tolle Freiheit sein. Oder wenn ich im All schwebe, so ganz frei. Bildlich gesprochen geht es darum hier nicht. Wir sind Geschöpfe, die abhängig sind vom Schöpfer. Ganz klar. Das ist ja ganz zwangsläufig so. Ne? Wir sind Menschen, die zu Gemeinschaftswesen als Gemeinschaftswesen erschaffen wurden. Also sind wir auch untereinander, voneinander abhängig. Und das geht gar nicht anders. Also Freiheit muss ja auch immer im Lichte des dem Schöpfer oder dessen beigegeben werden, was der Schöpfer uns in unsere Natur gelegt hat. Ich kann Freiheit also nie völlig losgelöst sehen, das geht gar nicht. Aber in diesem Rahmen ist es eine extreme Freiheit, die der Herr hier schenkt. Und er macht wahrhaftig frei. Das Grundgesetz und ihre Freiheitsrechte in allen Ehren. Auch alle Bemühungen der Menschen um Freiheit. Man soll das ja gar nicht runterreden und kaputt machen. Und dann gab es da noch diesen Sänger Reinhard May, den gibt es immer noch. Und der hat gesungen, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das ist alles nicht Freiheit. Spätestens wenn der Sprit alle ist da über den Wolken, wie weit die Freiheit geht. Und wenn ein Mensch die größte Freiheit aller Zeiten hat, vielleicht so ein Mann wie Salomo, stelle ich mir mal jetzt so vor, der kann sich alles leisten und ist von Gott so reich gesegnet worden, in vielerlei Hinsicht. Und da bleibt dann aber immer noch der eigene Leib, der versklavt uns auch. Paulus spricht vom Leib des Todes. Im Römerbrief lesen wir in Kapitel 7, Vers 24. Ich lese die Stelle mal. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Leib des Todes nennt Paulus diesen Leib. Weil dieser Leib bringt uns in die Gefangenschaft der Sünde. Und diesen Leib legen wir auch nicht ab, wenn wir zum Herrn kommen, wenn wir ihm gehören. Dieser Leib bleibt uns. Und deswegen klagt Paulus hier über diesen Leib der Sünde, der ihn versklavt. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum man ihn als Leib des Todes bezeichnen kann. Warum diese Bezeichnung Leib des Todes tatsächlich auch stimmt. Denn kaum sind wir geboren, da sind wir schon auf dem Weg zum Tode. Ja, so ein frisches, junges Kind, ganz glatte Haut und schon auf dem Weg zum Tode, schon auf dem Weg zum Ende. Und während unseres Daseins bekommt man mehr oder weniger ja zu spüren, was das eigentlich für ein Leib ist. Manche mehr, manche weniger. Ich denke da so an die Gesundheitsprobleme, die man hat. Das können wir auch als Christen nicht so einfach abschütteln. Das ist da, das ist Fakt. Und da können wir verstehen, wie uns auch dieser Leib versklavt, in mancherlei Hinsicht. Paulus hat das ja hier anders gemeint. Wie gesagt, der Leib, der uns in die Knechtschaft der Sünde treibt, das ist ja noch viel schlimmer. Er ist da, dieser Leib. Der alte Adam, wie die Bibel sagt, das Ich, unsere Persönlichkeit, alles, was da drin steckt in diesem Ich, das ich immer wieder dick machen will, das immer wieder in den Vordergrund will. Das macht uns das Leben schwer. Aber der Sohn, wenn der Sohn kommt, der macht wirklich frei. Und er hat das gemacht durch sein stellvertretendes Opfer. Er hat uns frei gemacht vom zweiten Tod, vom ewigen Tod. Und wir lesen im Römer Kapitel 6 davon, wie er der Sünde gestorben ist, wie auch wir, die wir ihm gehören, damit der Sünde gestorben sind, wie die Sünde kein Anrecht mehr auf uns hat. Also sind wir frei gemacht von der Sünde durch ihn, durch sein Opfer. Das hat er für uns getan. Manche mag sich fragen, aber warum dann dieser Leib? Da hätte er doch gleich ganze Sache machen können. Da hätte der Herr doch gleich das auch noch erledigen können. Aber bedenken wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Wir sollen in dieser Welt leben. Der Herr hat seinen Vater gebeten, ich bitte dich nicht, dass du sie aus dieser Welt herausnimmst. Wir haben einen Auftrag. Wir sollen in dieser Welt als Kinder Gottes leben, zu seiner Verherrlichung, zu seiner Ehre. Und ich glaube, wir brauchen diesen Leib, damit wir uns nicht überheben. Vielleicht auch, um Verständnis zu haben für die Menschen, die den Herrn nicht kennen. Denn wie leicht ist man doch dabei, Unverständnis zu haben für diese Menschen, den Kopf zu schütteln, vielleicht zu klagen. Wie gut, dass wir den Herrn haben, der uns Freiheit gibt. Eine Freiheit, die wir in dieser Welt nicht finden. Und das Wesentliche hat er ja geregelt. Wir mögen noch jammern über diesen Leib der Sünde, aber er hat uns Freiheit von der Sünde, dem Gesetz nach, dem Recht nach gegeben. Die Sünde hat kein Recht mehr auf uns, kein Anrecht. Das ist geklärt, das ist geregelt. Da brauchen wir nicht mehr drüber zu sprechen. Er hat uns Freiheit von dem zweiten Tod geschenkt. Das ist das, was den Menschen so quält, dass die Ur, die Grundfrage des Lebens nicht geklärt ist. Wie sieht es aus mit der Ewigkeit? Das ist das Schöne, das Problem hat der Herr geregelt, das ist geklärt. Brauchen wir gar nicht mehr darüber zu sprechen. Und er hat, da möchte ich noch etwas näher darauf eingehen, uns auch die Freiheit vom Gesetz gegeben. In Römer 7, Vers 6, ist es uns gesagt, dass wir freigemacht sind. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Das ist ein wichtiges Thema auch für Christen, dass wir auch Freiheit vom Gesetz genießen dürfen. Denn es ist uns nicht in die Wiege gelegt, dass wir so in dieser Freiheit wirklich handeln und leben vor Gott. Dass wir ihn auch in dieser Weise ehren. Im Galaterbrief lesen wir ja da, dass das Gesetz von Gott nicht dazu gegeben wurde, um uns zu quälen. Dass es nicht darum ging, dass Gott wollte, dass wir dieses Gesetz einhalten. Er wusste, dass das sowieso nicht geht. Sondern wir lesen davon, dass uns deutlich werden soll, dass wir Gott nicht über das Gesetz gefallen können. Dass es keine Möglichkeit für uns gibt, Gott gerecht zu werden. Von seinen Rechtsforderungen her. Und dass wir so in die Arme Christi getrieben werden sollen. Dazu dient das Gesetz. Aber da sind wir wirklich frei. Das bedeutet Söhne, Kinder Gottes. Als Kinder Gottes sind wir wirklich frei. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wirklich frei auch vom Gesetz. Auch wenn uns das manchmal vielleicht nicht so scheint. Es gibt vielleicht auch Phasen in unserem Leben, wo wir auf einmal so den Eindruck haben, jetzt musst du doch noch was tun. Das kann es doch nicht gewesen sein. Wir müssen irgendwie doch noch was unter die Füße kriegen. Aber wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Kinder. In Galater 4, Vers 7 lesen wir das. Die Frage ist nur, leben wir als Gotteskinder, auch im Blick auf das Gesetz? Leben wir als Freie? Vielleicht versuchen wir doch noch etwas zu regeln in unserer Beziehung zum Herrn. In Galater 5, Vers 1 mahnt Paulus, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Wir sind doch wirklich bemitleidenswerte Kreaturen als Menschen, wenn man überlegt, wie schnell wir wieder dahin kommen. Wir sehen das hier bei den Galatern, die diese große Freiheit von Gott geschenkt bekommen und dann anfangen, sich selber wieder was aufzuladen. Wir leben nicht in Freiheit, wenn wir uns wieder versklaven lassen. Du musst dich beschneiden lassen. Du musst beim Beten die Hände falten und die Augen schließen. Du darfst freitags kein Fleisch essen. Du darfst im Gottesdienst nicht lachen. Du musst jetzt 5-mal das Vaterunser beten. Du musst den 10. geben, auf jeden Fall, mindestens. Das ist das Gesetz. Teilweise gar nicht von Gott gegeben, sondern das, die Gesetze, die wir uns selber aufmachen. Und das ist ja das Kennzeichen der gesetzlichen Handlung, dass wir selber Gesetze schaffen. Das haben die Pharisäer ja damals gemacht. Die haben ja über Gottes Gebot hinaus Gesetze geschaffen, Ordnungen. Warum geschieht das eigentlich bei Kindern Gottes? Ich denke, ein Grund ist, weil sie das Gesetz nicht als das sehen, was es ist, nämlich als Zuchtmeister auf Christus hin. Das wirklich zu verinnerlichen, dass Gott das Gesetz nicht dafür gegeben hat, dass wir es einhalten, sondern dass wir zu Christus hingezogen werden sollen. Erkennend, dass wir das Gesetz nicht halten können, dass wir Gott nicht gerecht werden können. Und dann brauchen wir Christus, das sehen wir dann. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber manche sehen vielleicht doch das Gesetz als etwas, vielleicht geschieht uns das auch, in einer Phase des Lebens, dass wir teilweise noch irgendetwas unter die Füße bekommen müssen. Ich habe einen Gemeindebrief einer Baptistengemeinde in die Hände bekommen, weil jemand mich bat, da mal mit in den Gottesdienst zu gehen. Das wäre so eine größere Gemeinde, eine Gemeinde, die sehr stark auf Wachstum aus ist. Und da habe ich in diesem Blättchen gelesen, dass sie ein Projekt haben, Raum schaffen. Wollen also schon planen für die Zukunft. Die Gemeinde wächst. Und dann muss man eben auch Gelder dafür haben, um sich zu erweitern. Es ist noch nicht alles abgezahlt vom Alten, Aber man will schon in die Zukunft schauen und macht einen Plan, wie viel Geld brauchen wir, was soll reinkommen. Im Rahmen dieser Überlegung kommt man dann auf solche Winkelzüge, wie dass man Statistiken aufmacht. Man hat dann so gerechnet. In unserer Gemeinde ist so und so ein Anteil Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, von denen ist nichts zu erwarten. Was ist mit dem Rest? Man hat so einen Durchschnitt ermittelt und stellt fest, man liegt unter dem Bundesdurchschnitt im Geben der Baptistengemeinden. Man liegt da in dem Bund, unter dem Schnitt und fordert dann die Leute auf, doch sich mal Gedanken dazu zu machen, woran das liegt. Und dann kommt so, ich weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut, dann kommt so noch dieser Hinweis, dass man wohl irgendwie nicht so den rechten Blick für den biblischen Zehnten hat. Das hat mich erstaunt. Der biblische Zehnte, der schwirrt doch wohl noch in vielen Köpfen herum. Das ist eine große Not. Ich weiß es, dass es auch in vielen EG-Gemeinden gehandelt wird, dieses Thema. Viele vermuten so reiche Segnungen darin. Denn wir lesen ja im Maleachi davon. Maleachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das ist interessant. Der Herr hat in seinem Gesetz geboten, das ist Gesetz des Mose, dass der Zehnte gegeben werden muss. Und er verknüpft das hier für das Volk Israel, denn das sind hier eindeutig die Adressaten. Für sein Volk, für das Volk Israel, verknüpft er das mit reichen Segnungen. Manch einer hat mal gesagt, ach, ich muss so den Zehnten geben und das, Gott segne mich dann reich. Und ich habe es schon öfter gehört, dass Geschwister dann sagen, ja, ich habe das erfahren im eigenen Leben. Jetzt frage ich mich nur, was wäre denn gewesen, wenn sie nicht den Zehnten gegeben hätten, wenn sie den Achten gegeben hätten oder den Zwölften? Hätte Gott dann nicht gesegnet? Das weiß man doch gar nicht. Gott segnet seine Kinder, das hören wir im Neuen Testament. Wir hören natürlich vor allem von den geistlichen Segnungen, die Gott schenkt. Ich denke an Epheser 1, aber wir hören auch von materiellen Segnungen. Ich frage mich, wo das hinführt und behaupte jetzt mal, jetzt bin ich mal ganz frech, ich behaupte, dass man das, was hier geschrieben steht, gar nicht tun kann. Man kann gar nicht den Zehnten geben. Wie will man das denn machen? Gott sagt, man soll den Zehnten in das Vorratshaus bringen. Und das war damals so, dass die Leute meistens irgendwelche Naturalien hatten. Und die brachten sie dann in das Vorratshaus Gottes. Heute sagt man, naja, das ist dann von dem Geld, was ich habe, ein Zehntel, der zehnte Teil. Aber ist das eigentlich ein Zehntel vom Brutto oder vom Netto? Muss ich vielleicht die Steuern da noch abziehen? Ich zahle ja auch Steuern. Von was muss ich den Zehntel denn eigentlich berechnen, den zehnten Teil? Vielleicht kann ich auch noch die Sachen abziehen, die mir das Finanzamt nicht anerkennt, weil es irgendwelche dummen Regelungen gibt, die aber eindeutig auch Geschäftsausgaben sind, sage ich jetzt mal als Selbstständiger. Wenn ich jetzt eine Fahrt mache für die Kinderstunde und bringe Kinder dorthin, kann ich dann das Geld, was mich das kostet, eigentlich auf den Zehnten anrechnen? Kann ich dann vielleicht den von Finanzamt sehr großzügig angesetzten Fahrtkosten, die Fahrtkostenpauschale nehmen von, was ist die, 42 Cent? Oder darf ich vielleicht nur das Spritgeld anrechnen? Ja, wie soll ich das denn genau ausrechnen mit dem Zehnten? Wie soll ich das denn machen? Da sind wir schon am Ende. Und das nächste Problem ist, Gott sagt, bringt sie in das Vorratshaus. Das war damals klar, ne, was gemeint war. Wie ist das denn heute? Wann ist denn etwas Gott gegeben? Wann gebe ich denn Gott Geld? Nur wenn ich es für die Mission gebe? Für die Gemeinde? Ist es vielleicht auch dann, für das Reich Gottes aufgewandt, wenn ich mir eine neue Bibel kaufe? Oder wenn ich uns ein gutes Buch für die Familie kaufe, das wir gemeinsam zusammen lesen? Ein christliches Buch? Wir sehen, wo das hinführt. Diese Überlegungen, die führen uns dahin, dass ich wieder anfange, Gott eine Rechnung aufzumachen. Und das ist doch gerade passiert, das ist doch geklärt. Der Herr hat doch alles für uns getan. Wir brauchen uns nicht mehr vor Gott zu rechtfertigen. Das ist alles geregelt. Ich habe mal überlegt, es würde sich in der heutigen Zeit richtig lohnen, ein Buch zu schreiben. Es gibt ja dieses Buch 1000 legale Steuertricks. Und ich würde dann mal versuchen, so ein Buch zu schreiben, 1000 legale Tricks bezüglich des Zehnten. Da könnte ich vielleicht in der heutigen Christenheit so ganz ordentlich eine ordentliche Auflage mit erreichen. Weil das vielleicht doch viele beschäftigt. Aber Gott hat uns frei gemacht und der Sohn macht wirklich frei und er hat uns auch befreit von solchen Eseleien. Glaubt's mir. Ich möchte mal klarstellen, nicht, dass mich jemand falsch versteht. Deswegen sage ich noch ein Wort zur Klarstellung. Das war jetzt sehr krass. Es ist natürlich kein Problem, wenn jemand sagt, ich möchte von meinem monatlichen Gott, so über den Daumen gepeilt, einen bestimmten Anteil immer zur Verfügung stellen. Weil ich mich selber kenne, mache ich das zur eigenen Sicherheit. Ich sage mir von vornherein so, das soll es ungefähr sein, was ich Gott gebe. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn mich jemand fragt, Mensch, ich weiß nicht, was ich geben soll, von mir aus den Zehnten als Richtwert. Aber mehr darf es dann auch nicht werden, wenn da weitere Überlegungen mit zusammenhängen. Wir sind frei vom Gesetz, frei von der Einhaltung des Gesetzes. Und deswegen sind eben solche Überlegungen auch sehr gefährlich, wo man da hinkommt dann hinterher. Das ist sehr, sehr gefährlich und man muss sehr vorsichtig sein. Und ich sehe es eben auch, weil ich das bei dieser Baptistengemeinde gelesen habe, dass auch andere schnell dabei sind, Christen da ein Gewissen zu machen. Nee, das ist nicht die Stellung von Söhnen oder Kindern. Der Herr will uns ja beschenken. Er will uns reich beschenken und er möchte, dass wir das, was er uns schenkt, genießen. Dass wir zu seiner Ehre mit Danksagung diese Sachen annehmen in Dankbarkeit. Und in dieser Beziehung, die nicht von Angst geprägt wird, ja, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das, sondern die eine kindliche Beziehung, eine Vertrauensbeziehung ist, die nicht, wo man nicht Angst haben muss, etwas falsch zu tun, etwas vielleicht noch vergessen zu haben. In dieser Beziehung kann ich in Liebe auch dann Dinge tun, weil ich Gott lieb habe. Weil ich ihm gefallen will, weil ich ihm ähnlicher werden will. So hat Gott das vorgesehen. Davon darf diese Beziehung geprägt sein. Also die wahre Freiheit, die finden wir in Jesus Christus als seine Kinder. Das ist keine gesetzlich vorgeschriebene Freiheit. Das ist keine durch gemeinsame menschliche Bemühungen erreichte Freiheit. Das ist keine erarbeitete oder erkämpfte Freiheit, sondern das ist eine Freiheit nach einem göttlichen Konzept. Wir wissen, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir bei dieser ganzen Sache nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Freiheit ist schön. Aber man muss eben auch an die Kehrseite der Medaille denken. Und das wird uns auch im Galaterbrief, kurz später wird uns das mitgeteilt, dass wir die Freiheit nicht aber als Anlass fürs Fleisch nehmen sollen. Das ist die große Gefahr, die uns auf der anderen Seite dann wieder auch auflauert. Aber wir können dieses Fleisch, in dem wir leben, diesen Leib, in dem wir leben, wir können ihn nicht abschütteln. Er will uns immer wieder in diese Sklaverei hineinbringen. Er will uns auch dazu bringen, dass wir Gott dann nicht gefallen können mit unseren Handlungen, mit dem, was wir tun in unserem Leib. Und hier geht es darum zu erkennen, nur Gott kann uns dies schenken. Dass wir diese Gratwanderung bestehen. Es ist ja eine Gratwanderung. Auf der einen Seite nicht mir selber wieder Regeln aufzuerlegen, wo Gott mir doch große Freiheit geschenkt hat. Auf der anderen Seite aber auch nicht die Freiheit als Anlass fürs Fleisch nehmen. Und entgegen Gottes Wort anzufangen, dann Dinge zu tun, die vor Gott nicht recht sind. Und wenn ich sie doch tue, weiß ich, wo ich hinzugehen habe. Das ist wichtig. Gott selbst gibt mir die Kraft dazu, dieses Leben zu führen. Gott selbst gibt mir den festen Stand auf diesem schmalen Grat, den ich zu gehen habe. Nur in der Beziehung zu ihm geht das. Sonst fallen wir auf der einen oder anderen Seite runter. Und da wollen wir uns immer wieder an Gott wenden und ihn darum bitten, dass er uns diese Standfestigkeit auf diesem schmalen Grat gibt. Eine Freiheit nach einem göttlichen Konzept, die hat er uns geschenkt. Das bedeutet, als freies Kind Gottes kann ich handeln, ich kann leben mit Gott und ich muss von mir aus mich an ihm hängen, weil ich ihn liebe, weil er für mich da ist, weil er alles für mich getan hat. Nichts geschieht aus Gesetzeswerken, sondern aus der Liebe zu Gott heraus, aus der Beziehung zu ihm. Dann gehören wir zu ihm. Und lasst uns in diesem Bewusstsein leben, wen der Sohn frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Amen.